Willkommen zu einer neuen Episode des Predigt-Podcasts der evangelisch-freikirchlichen Gemeinde Wiedenest aus Nordrhein-Westfalen. Wir sind davon überzeugt, dass Gott durch Predigten redet. Wir wünschen viel Inspiration beim Hören.
Schönen guten Morgen. Ich werde heute in der Predigt ein paar Fragen beantworten oder versuchen, sie zu beantworten, die auch immer mehr unter Christen unklar sind oder unterschiedlich gesehen werden. Ich weiß gar nicht, ob sie noch diskutiert werden oder ob einfach anders gelebt wird, als es früher üblich war. Es geht dabei um ethische Fragen, ganz spannende Fragen eigentlich. Freundschaft, Gestalten, alles Liebe, das Thema. Fragen wie, ist es eigentlich okay, vor der Ehe miteinander zu schlafen? Oder ist es okay, wenn man als christliches Pärchen unverheiratet zusammenzieht? Ist es okay, als Christ einen Partner zu heiraten, der kein Christ ist? Das sind ja wichtige, schwierige Fragen, vor allen Dingen, wenn man sie für sich persönlich beantworten muss. Man braucht ja in einer bestimmten Lebensphase, wenn man zum Beispiel befreundet ist oder sich befreuen will, auf diese Frage antworten. Besonders dann, wenn man in der Situation ist. So am grünen Tisch kann man da super drüber reden, das darf man nicht, das soll man tun. Ja, aber spätestens, wenn du dich verliebst, dann ist alles schön und gut, was du mal gedacht hast. So war das zumindest bei mir. Da muss man das für sich selber nochmal neu durchdenken. Das sind jetzt einmal Fragen, die ich so als Veit Klaasberg so von meiner aktuellen Theologie, von meinem aktuellen Stand her beantworte, aber sind natürlich auch Fragen, die wir als Gemeindeleitung beantworten wollen, denn wir haben diese Reihe ja ganz bewusst angesetzt. Sexualität und Partnerschaft, wir wissen, das gefällt nicht jedem, so ein Thema im Gottesdienst, aber wir haben gedacht, das ist wichtig, wir müssen mal darüber reden und deswegen das Thema heute Morgen. Wenn du Jesus jetzt gar nicht nachfolgst, also kein Christ bist oder vielleicht mit dem Christsein sympathisierst, dann fragst du dich vielleicht auch, warum reden denn Christen über Sexualität und Partnerschaft? Ja, was soll das denn überhaupt? Und vielleicht fragst du dich das auch als Junge, als Christ des 21. Jahrhunderts. Hallo? Ja, was geht denn meine Gemeinde, meine Sexualität an? Ja, was geht denn die Kirche das Thema an, wie ich meine Partnerschaft lebe? Und wie ich meine Sexualität lebe. Warum interessiert sich Kirche für Homosexualität, für Heterosexualität oder eine andere Form? Was geht die das denn überhaupt an? Das ist doch meine Sache. Und wie ich Partnerschaft lebe und wie viele Partner ich habe und ob ich mehrere Partner gleichzeitig habe, das ist ganz allein meine Sache. Vielleicht denkst du das. Und diese Frage ist voll berechtigt. Und deswegen möchte ich sie am Anfang auch klarstellen. Deine Sexualität, die geht mich gar nichts an. Und auch Kirche geht die gar nichts an. Wir leben in einem freien Land, in Deutschland. Da kann man machen, was man will, im Rahmen der geltenden Gesetze, die es auch zum Thema Sexualität gibt. Was schon darauf hindeutet, dass man auch nicht alles machen kann im sexuellen Bereich, weil Sexualität ein Feuer ist, was man auch im Griff haben muss. Also alles geht auch nicht. Die gibt's schon, diese Gesetze. Aber wie du deine Sexualität und deine Partnerschaft lebst, das geht Kirche und Gemeinde nichts an. Außer, das ist ja natürlich immer blöd, gibt ja immer so ein Aber dabei, ne? Außer du willst es. Ne? Außer du willst hören, was denkt eigentlich die evangelisch-freikirchliche Gemeinde Wiedenest? Und für mehr kann ich gar nicht sprechen, weil auch Kirchen ticken unterschiedlich. Was denkt die eigentlich zu solchen Fragen wie Sex vor der Ehe, unverheiratet zusammenziehen, nicht christlichen Partner? Wenn du das hören willst, dann kann dir Gemeinde und Kirche natürlich was sagen. Und es gibt auch noch einen anderen Aspekt, der wird heute oft vergessen. In dem Moment, wo du dich einer Gemeinschaft anschließt, einer Kirche, wenn du Teil der Geschwister bist, der Brüder und Schwestern, in dem Moment erlaubst du tatsächlich anderen Christen, Achtung, in dein Leben reinzureden. Du erlaubst, dass dich Geschwister ermuntern und ermahnen, gegebenenfalls auch korrigieren. Du ziehst die Erlaubnis in dem Moment zurück, wo du aus der Gemeinde austrittst, aber solange du in der Gemeinde bist, hast du die Erlaubnis gegeben. Das verwundert jetzt vielleicht einige, aber das ist tatsächlich neutestamentlich. Nehmen wir mal Jesus, und da hätte ich gerne die erste Folie, der ist da ziemlich eindeutig. Ne? Der sagt, wenn dein Bruder oder deine Schwester sündigt, dann geh zu ihm hin. Das sagt er nicht zur Gemeindeleitung, das sagt er zu seinen Jüngern, zu seinen Nachfolgerinnen und stell ihn unter vier Augen zur Rede. Hört er auf dich, so hast du einen Bruder zurückgewonnen. Hört er nicht auf dich, dann geh mit einem oder zwei anderen noch einmal zu ihm hin. Denn jede Sache soll aufgrund der Aussagen von zwei oder drei Zeugen entschieden werden. Will er auch auf diese nicht hören, dann bring die Sache vor die Gemeinde. Dann kommt zur Gemeindeleitung. Will er auf die Gemeinde nicht hören, dann soll er in deinen Augen wie ein gottloser Mensch sein, wie ein Heide oder ein Zolleinnehmer. Hui, ja? Ja, das finden wir an ganz vielen Stellen im Neuen Testament. Wir sind aufgefordert, uns gegenseitig ermuntern und zu ermahnen. Warum ist das denn so? Diese Aussage, die tätigt Jesus direkt nach dem Beispiel von dem verlorenen Schaf. Da hat sich ein Schaf verirrt, also übertragen, ein Mensch ist vom Weg abgekommen, der droht irgendwo runterzustürzen. Naja, und das will man ja innerhalb einer Familie nicht. Man möchte ja nicht, dass ein Familienmitglied abstürzt und vom Weg abkommt. Und deswegen sagt man vorher besser mal Bescheid, auch in einem freien Land. Das ist hier der Gedanke. Es geht nicht um Stasi, ja, oder um Überwachungsmethoden oder um Sittenpolizei. Das ist überhaupt nicht der Ansatz hier. Sondern der Ansatz ist, wir haben uns gegenseitig im Blick, weil wir uns wertschätzen. Und wenn man jemanden wertschätzt, dann weist man jemanden auch auf einen möglichen Fehler hin. Wir brauchen Ermunterung und Ermahnung. Ich weiß, dass es auch alles seine Grenzen hat. Und das wurde sicherlich früher auch übertrieben. Gerade wenn es um Fragen des Stils geht oder der Frömmigkeit. Ja, wie kommt man gekleidet in den Gottesdienst und so weiter? Ja, da gibt's sicherlich auch Grenzen, wo man mal auch einen Hinweis eines liebgewonnenen Bruders oder Schwesters zurückweist und sagt, ja, okay, das war vor 50 Jahren so, aber heute kann man das auch anders machen. Das ist mir schon klar, aber grundsätzlich sind wir aufgefordert, uns gegenseitig zu ermuntern und zu ermahnen und sicher gerade dann, wenn jemand sündigt und sich nichts dabei denkt. Das ist ja der Punkt. Und deswegen ist uns auch diese Predigtreihe wichtig. Wir reden natürlich auch über diese Themen, weil wir als Kirche mit unserer Meinung quer im Stall stehen. Ihr kennt diesen Begriff. Kühe stehen gerade im Stall. Aber eine Kuh, die steht quer, das ist schlecht, ne? Weil dann kommen die anderen Kühe nicht zum Futtertrog. Und wir als Kirche stehen mit unserer Meinung zu Sexualität und Partnerschaft quer im Stall zur Gesellschaft. Wir denken anders, sogar radikal anders. Wir haben eine andere Ethik. Wir ticken anders als das, was in der Schule gelehrt wird, was wir im Internet sehen, was wir in jedem Film und in jeder Serie sehen, wie das Leute leben. Und wir ticken auch anders wie Stars und Sternchen und auch wie Politiker in dieser Frage. Dr. Markus Scheller, der hat in seiner Dissertation gesagt, im Neuen Testament begründet Paulus Ethik immer heilsgeschichtlich, also vom Ende her. Und dazu gehört auch der Umgang mit Sexualität. Das ist Paulus ganz wichtig, dass Christen anders leben und ihre Sexualität vom kommenden Reich Gottes her denken. Also eigentlich eine Gegenkultur sind zu der aktuellen Kultur. Solange Kultur und Kirche gleich ticken, solange fällt das nicht aus. Aber in dem Moment, wo die Kultur anders tickt als Gemeinde, in dem Moment wird Gemeinde zur Gegenkultur. Sie schwimmt gegen den Strom. Sie ist ein lebendiger Fisch, auch in der Ethik natürlich in dem Fall. Und das ist schon manchmal hart. Ja, da ist man dann manchmal schon der Zurückgebliebene, der Intolerante, der Hinterwäldler. Aber nun, so ist das nun mal. Gegenkultur. Unsere Ethik wird von einer Hoffnung bestimmt, dass der König kommt und sein Friedensreich aufrichtet und das Heil bringt, das durch Gottes Reich kommt und dass dieses Heil auch in die Ehen und Beziehungen und in die Sexualität der Menschheit zurückkehrt, so wie es von Anfang an war. Das ist der Ansatz der Ethik von Paulus zum Thema Sexualität und Partnerschaft. Und deswegen, wie gesagt, gerade diese brisante Predigtserie. Damit positionieren wir uns auch ein bisschen. Und vielleicht machen wir uns auch lächerlich, aber auch das darf man ja in einem freien Land. Man darf ja zum Glück in dieser Gesellschaft auch lächerliche Positionen vertreten. Dafür kommt man nicht ins Gefängnis. Und ich möchte noch eins vorwegschicken. Es geht uns nicht dabei, oder es geht uns nicht darum, irgendein falsches Verhalten zu brandmarken. Ja, oder, oh, da hast jemand einen sexuellen Fehltritt. Das geht ja gar nicht. Darum geht's überhaupt nicht. Wir wollen keinen brandmarken. Sexuell gesündigt, du hast ehelich ein Kind bekommen, deine Ehe ist geschieden, jetzt wirst du von der Gemeinde verurteilt, vielleicht wirst du sogar aus der Gemeinde geschmissen. Darum geht es nicht. Wirklich nicht. Überhaupt nicht. Denn wenn wegen sexueller Verfehlung jemand aus der Gemeinde geschmissen werden müsste, dann wäre ich wahrscheinlich der Erste. Denn Sexualität beginnt im Kopf. Und wir wissen, dass Jesus in der Bergpredigt sagt, wenn du eine Frau ansiehst zu begehren, hast du schon die Ehe gebrochen. Und wenn ich dann hier von der Kanzel gehe, weil ich sage, ich habe sexuell versagt, dann würden wahrscheinlich 90% von euch mir hinterhergehen. Weil Kopfkino ist Kopfkino. Kannst du nicht reingucken. Aber ist halt so. Das heißt, es geht nicht darum, irgendwelche Fehltritte zu ahnden und dann irgendwelche Konsequenzen wie Gemeindezucht zu ziehen. Das ist nicht der Ansatz hier. Es geht uns darum, Gottes gute Vision für Sexualität und Partnerschaft aufzuzeigen. Ich betone nochmal, Gottes gute Vision, also die gute Vision nach vorne für Sexualität und Partnerschaft aufzuzeigen. Wir glauben, dass der Erfinder des Lebens der Erfinder von Sexualität und Partnerschaft ist. Wir glauben, dass Gott auch mit unseren Brüchen in der Sexualität und in der Partnerschaft klarkommt. Dass er gescheiterte Beziehungen und Fehltritte wieder kitten kann, weil Gott gnädig ist. Das glauben wir. Er ist der Erfinder von Erotik, von Sex, von Kribbeln im Bauch, von Verknalltsein, von lebenslanger Liebe. Und es geht darum, diese Erfindung neu zu entdecken. Es geht nicht darum, alles richtig zu machen. Wie sollen wir das denn schaffen als fehlbare Menschen? Aber es geht darum, uns immer wieder neu an dieser Gebrauchsanweisung Gottes auszurichten, weil er die gute Vision für Sexualität und Partnerschaft hat. Es geht nicht um die Sittenpolizei. Wer wären wir denn? Es geht um Galater 6, Vers 1 zum Beispiel. Geschwister, wenn sich jemand zu einem Fehltritt verleiten lässt, dann sollt ihr, die ihr euch von Gottes Geist führen lasst, ihm voll Nachsicht wieder zurechthelfen. Nicht mit der Keule, sondern voll Nachsicht. Dabei muss aber jeder von euch auch auf sich selbst Acht geben. Klar, ne? Damit er nicht in Versuchung gerät. Helft einander, eure Lasten zu tragen. Das ist doch auch eine Belastung, richtig zu leben in einer Welt, wo alle anderen leben. Auf diese Weise werdet ihr das Gesetz erfüllen, das Christus uns gegeben hat. Darum geht es, um nichts anderes. Und deswegen kann man auch mal vielleicht ein bisschen lockerer über solche Themen reden, die ich jetzt gerade angesprochen habe, die ja schon so ein bisschen danach klingen, oh, was ist denn jetzt los? Ja, jetzt positioniert sich da die Gemeinde. Das ist der Hintergrund, meine Vorrede. Vielleicht denkst du jetzt auch noch, vielleicht kannst du soweit mit meinen einleitenden Gedanken, aber du denkst jetzt vielleicht, Freundschaft gestalten, Partnerfindung, Sex vor der Ehe. Entschuldige mal, Veit, ich bin 20 Jahre verheiratet. Ja, oder 50. Ja, ich mach das im 11:45 Uhr. Aber nicht hier. Könnte man denken, aber ich bin davon überzeugt, dass die Predigt auch für dich wichtig ist. Du erziehst doch deine Kinder und du hast doch auch Einfluss auf deine Enkelkinder. Es ist doch nicht so, denk das doch bitte nicht, dass für die sexualethische Erziehung die Gemeinde hier verantwortlich ist. Ich glaube, wir haben das letzte Mal vor 3 oder 4 Jahren so eine Predigt gehalten. Das ist doch viel zu wenig. Für das, was man über Sexualität und Partnerschaft in deiner Familie denkt, da bist in erster Linie du zuständig, als Erziehender oder Erziehende oder auch als Großmutter und auch als Großvater. Und du kannst doch dein Wissen, das, wovon du überzeugt bist, kannst du doch positiv an die nächste Generation weitergeben. Das ist doch wichtig, dass du das weitergibst. Gott hat uns doch den Auftrag gegeben, als Ältere die nächste Generation zu prägen, zu beeinflussen, positiv mit unseren Werten zu beeinflussen. Und deswegen glaube ich, dass diese Predigt auch interessant sein kann für dich, wenn du schon längst 50 Jahre glücklich verheiratet bist und Partnerfindung für dich nicht mehr in Frage kommt. Nutze deine Rolle, die du hast. Als Vater, als Mutter, als Tante, als Onkel, auf deine Nichten, auf deine Nächten und auf deine auf deine Enkelkinder. Genau, als Großvater, als Großmutter. Nutze diese Rolle. Und eins möchte ich auch noch, ich habe eine lange Vorrede heute. Ich möchte eins noch auch vorwegschieben. Bitte schieße deine Kinder und deine Enkelkinder nicht auf den Mond, wenn sie anders leben. Es sind deine Kinder. Ich empfehle dir sogar, zur homosexuellen Hochzeit deines homosexuellen Kindes zu gehen. Weil es dein Kind ist. Nicht, weil du das Verhalten gut findest. Weil es dein Kind ist und du es ja liebst. Das sind zwei verschiedene Dinge, die ich glaube, die wir unterscheiden müssen. Ich weiß, das ist vielleicht gewagt, weiß noch nicht, ob das jeder so sieht aus der Gemeindeleitung. Aber ich würde das empfehlen. Weil es deine Kinder sind. Schieße deine Kinder nicht ab. Das hast du nicht nötig und deine Kinder haben es auch nicht verdient. Wenn sie dich abschießen, ist auch schade. Es ist dein Kind und du willst mit ihm, auch dein Enkelkind. Da sind Christen manchmal sehr hart manchmal. Ja, zack, dulden wir nicht, wollen wir nicht, kein Kontakt mehr, nicht gut. Soweit meine Einleitung, Freunde. Ich fasse nochmal die Einleitung zusammen, damit könnte man die Predigt, ja? Ja, das andere dauert nicht so lange, keine Sorge. Gemeinde geht deine Sexualität nichts an, tatsächlich nichts. Wir leben in einem freien Land, außer du möchtest hören, was sie denkt, außer du schließt dich der Gemeinde an, außer du willst Gottes Vision für guten Sex, für Partnerschaft kennenlernen. Wir wissen, dass wir nicht immer richtig handeln als Christen. Wir sind weder keusch, noch sind wir unfehlbar, aber wir bemühen uns, mit unserem Leben alle Ehre zu machen, Gott alle Ehre zu machen. Und das soll auch heute Morgen in dem Thema der Fall sein. Die erste Frage, die ich beantworten will, ist, wie findet man den richtigen Partner? Und ich habe die Lösung, seid beruhigt, ja, lehnt euch zurück. Nein, das ist Quatsch. Bevor man über die Gestaltung von Freundschaft und Partnerschaft nachdenkt, da muss man ja erstmal den richtigen Partner finden. Und das ist gar nicht so einfach. Das ist total schwierig. Die meisten Menschen, Männer wie Frauen, die sehen sich in meiner Wahrnehmung nach einer Partnerschaft, nach einem guten Lebenspartner. Und schon Salomo, der verarbeitet diese Tatsache in den Sprüchen des Alten Testaments. Er sagt, drei Dinge kann ich nicht erklären und das vierte ist mir erst recht ein Geheimnis. Der Flug des Adlers am Himmel, das Gleiten der Schlange über eine Felsplatte, die Fahrt des Schiffes auf weglosem Meer und der unwiderstehliche Drang des Mannes zu einer Frau. Ich denke, man kann es auch umgekehrt sagen, ja, der unwiderstehliche Drang der Frau zu einem Mann. Das ist nicht erklärbar. Oder es ist schöpfungsgemäß. Das ist einfach so, wir sehnen uns nach Partnerschaft. Und es ist echt nicht einfach, eine Antwort darauf zu geben, wie finde ich den richtigen Partner. Manchmal, einigen Leuten würde ich sagen, hey, ja, geh doch mal ein Risiko ein. Jetzt geh doch, trau dich doch mal was. Ne? Warte doch nicht auf Mr. Right und auf Mrs. Perfect. Die gibt's doch überhaupt nicht. Riskier mal was. Werf mal eine Angel aus. Trau dich. Und für dich habe ich heute Morgen die vier besten christlichen Anmachsprüche mitgebracht. Top 1. Ich glaube nicht an die Prädestinationslehre. Bis heute Abend. Ja, funktioniert immer. Top 3. Wie lange muss ich um dich herumgehen, bis du für mich fällst? Josua, Jericho. Top 2. Jetzt weiß ich, warum Salomo 700 Frauen hatten. Er kannte dich nicht. Und der Beste, da muss man ein bisschen um die Ecke denken. Willst du mit mir nach Hause kommen? Meine Eltern sind da. Funktioniert immer. Schwachsinn. Ja, nur ein Gag. Nur ein Gag. Ja, aber manchmal muss man auch ein Risiko eingehen. Ob die Sprüche dabei helfen, ich weiß nicht. Spaß beiseite. Anderen würde ich wiederum sagen, ja, geh nicht so viel Risiko ein. Jetzt warte doch mal ab. Du bist dreimal verlassen worden oder hast deinen Partner dreimal verlassen. Und bleib doch mal ruhig, du bist doch auch ohne Partner wertvoll. Guck ein bisschen genauer hin bei der Partnersuche. Werfe dich doch nicht den Erstbesten an den Hals, bleib mal cool. Vertraue doch auch darauf, dass Gott dir den richtigen Partner schenkt. Und deswegen ist es wirklich nicht einfach. Es ist sehr individuell. Und ich weiß auch von etlichen Gesprächen mit jungen Leuten, wie schwer es ist und wie sehr sich Leute nach den jungen Partnern sehen. Ich kann das alles nur anreißen heute Morgen. 5 Tipps nochmal. Gehe besser ein Risiko ein und offenbare deine Gefühle einem potenziellen Partner, als ewig in der Ungewissheit zu warten. Besser mal ein Risiko eingehen. 2, du darfst traurig sein, wenn dein Versuch nicht erwidert wird. Natürlich. Aber bleibe nicht in der Enttäuschung stecken. 3, nur weil ein bestimmter potenzieller Partner dich zurückweist, heißt das nicht, dass du auch für alle anderen uninteressant bist. Das ist ja die Schwierigkeit, wenn man einen Korb kriegt, ja, dass man dann denkt, ich bin für alle uninteressant. Das heißt das nicht. Das ist eine falsche Schlussfolgerung. Mach aus deiner Partnersuche ein Gebet an Gott und vertraue ihm. Betet auch als Eltern und als Großeltern dafür, dass eure Kinder und Enkelkinder die richtigen Partner finden. Nutze gute christliche Partnerbörsen im Internet, wenn sich vor Ort nichts findet. Naja, der Heiratsmarkt für Christen ist klein. Wenn in deiner Gemeinde niemand ist, weil das abgegrast ist, das Feld. Und du möchtest einen Christen haben, dann musst du ja Christen treffen. Dann denkst du, ja gut, fahre ich auf eine Freizeit, da brauchst du aber erstmal 8 Tage, bis du weißt, wer hier alles keinen Partner zu Hause sitzen hat. Ja, und dann stellst du fest, wir passen gar nicht zusammen. Das Käse dauert viel zu lange. Ja, kann manchmal klappen, klappt nicht immer. Ne? Beachcamp war sehr erfolgreich. Ja, 2 Partnerschaften dieses Jahr. So, aber egal. Ne? Partnerbörsen, es gibt gute christliche Partnerbörsen. Ich gehe weiter. Eine Frage, die viele dann bei der Partnersuche bewegt, ist, und damit komme ich zum 2. Punkt, muss es denn unbedingt ein christlicher Partner sein? Ja, na klar, muss, sicher, wenn du mich fragst, ja, na klar, freies Land, wenn du meine Meinung nicht wissen willst, ist in Ordnung, aber wenn du mich als Gemeindepastor fragst, Pastoralreferent, natürlich muss es ein Christ sein, denn es ist doch logisch, Jesus ist doch die Nummer 1 in deinem Leben, du folgst Jesus radikal nach, ja, du hast dich auf seinen Tod taufen lassen, du wirst mit Jesus auferstehen, willst du das ohne deinen Partner? Du willst doch Gottes Geboten folgen. Gehst doch Jesus hinterher. Willst du das quasi nur als ein Teil in eurer Beziehung? Willst du doch nicht. Wie soll das gehen mit einem nicht-christlichen Partner? Wie wollt ihr den Sonntagmorgen verbringen? Wie wollt ihr eure Kinder erziehen? Wie wollt ihr euer Geld verteilen? Wie wollt ihr eure Sexualität vor und nach der Ehe leben? Das alles sind doch Fragen, die normalerweise ein Nicht-Christ. Ich meine jetzt nicht jemand aus einer anderen Konfession, nicht, dass man mich falsch versteht. Ich meine jemand, der Jesus nicht nachfolgt. Egal, welche Konfession der hat. Der beantwortet diese Fragen noch völlig anders als du. Das ist doch an so einer entscheidenden Stelle, ne, da würde ich doch nicht jemanden nehmen, der völlig anders tickt. Eigentlich völlig logisch, ne? Und nein, um jemanden zu bekehren, da braucht man nicht eine Freundschaft eingehen. Das kann der auch vorher machen. Das ist ja manchmal so ein frommer Wunsch, ich befreunde mich mit dem und dann bekehrt er sich. Das klappt in den wenigsten Fällen, in den wirklich wenigsten Fällen, dann ist es Gottes Gnade. Das kann nie das Ziel sein, meines Erachtens. Auch Paulus ist da ziemlich klar in seiner Aussage hier, ganz berühmte Stelle eigentlich zu dem Thema, gilt nicht nur für Freundschaften, macht nicht gemeinsame Sache, schreibt er an die Gemeinde in Korinth, mit Menschen, die nicht an Christus glauben und daher andere Ziele, das ist der Grund, nicht weil die Menschen schlecht sind oder so, darum geht es überhaupt gar nicht, sondern die verfolgen andere Ziele. Oder haben Gerechtigkeit, und jetzt wird er ziemlich hart, und Gesetzlosigkeit, irgendetwas miteinander zu schaffen? Gibt es irgendeine Gemeinsamkeit zwischen Licht und Finsternis? Aber das sind ja die Begriffe, die verwendet werden für Christen, die im Licht leben. Ja, nicht Christen leben in der Finsternis. Gibt es da irgendeine Übereinstimmung zwischen Christus und dem Verderber? Irgendwas, was einen Gläubigen mit einem Ungläubigen verbindet? Rhetorische Frage, nein, gibt es nicht. Paulus ist da ziemlich deutlich. Nochmal meine Anmerkung, Gemeinde kann dir hier gar nichts verbieten. Du lebst in einem freien Land, aber wenn du wissen willst, was wir denken und unsere Meinung hören willst zu diesem Thema, dann sind wir als Hirten der Gemeinde und nicht nur als Hirten, sondern jeder von uns ist eigentlich verpflichtet, seinem Bruder und seiner Schwester, wenn er sieht, er handelt da anders, darauf hinzuweisen und zu sagen, vorsichtig, jetzt ist eine Freundschaft noch keine Ehe, ja, das muss man ja auch nochmal bedenken, aber vorsichtig. Das ist ein Weg, da musst du aufpassen, muss man schon sagen, weil wir wollen ja nicht, dass Menschen im Glauben Schiffbruch erleiden, weil das würde uns schmerzen. Wie lebt man jetzt Sexualität in der Partnerschaft? Mein 2., 3. Punkt. Natürlich, haltet ihr Händchen, ihr küsst euch, ihr schmust und liebkost euch. Alles völlig okay, ne? Und mit dem Geschlechtsverkehr, da wartet ihr bis zur Hochzeitsnacht. Ja, warum? Warum? Weil nach unserer Erkenntnis Geschlechtsverkehr in die Ehe gehört. Sie ist für die Ehe vorbehalten. Hier müsste man jetzt ins Detail gehen, auch gerade, weil das viele Menschen anders darlegen als wir. Aber ich will das nicht wiederholen, was in den letzten drei Predigten ja immer wieder betont wurde. Ich glaube, in jeder Predigt kam dieser Aspekt vor. Und er wurde immer wieder gut begründet. Ich will nochmal Paulus zitieren. Paulus teilt ja im Korintherbrief seine Meinung zum Thema Ehe. Was ist mit Ehescheidung? Was ist mit Verlobten? Was ist mit Leuten, die schon mit einem Nichtchristen verheiratet sind? Und so weiter teilt er ja mit und sagt dann ganz persönlich seine Meinung. Am besten ist man heiratet überhaupt nicht. Ja, okay. Paulus sagt zum Glück vorher, das ist seine eigene Meinung. Ja. Kann man also sagen, Paulus' Meinung, gut, der war Apostel, der war nicht doof, ja, der hatte auch Ahnung, ne, aber trotzdem Paulus' Meinung und die meisten Leute leben anders, ich auch. Und dann schreibt er aber Folgendes, er schreibt, vielleicht denkt jemand, er verhalte sich nicht richtig gegenüber seiner Verlobten, wenn er sie nicht heiratet. Vielleicht ist sein Verlangen nach ihr so stark, dass für ihn nur heiraten in Frage kommt. Nun, dann soll er tun, was er vorhat. Er begeht damit keine Sünde, die beiden sollen ruhig heiraten. Also die Gemeinde war verunsichert, ne, aufgrund der Meinung von Paulus, die ja so offensiv kundgetan hat, sollen wir denn überhaupt noch heiraten? Ist das vielleicht sogar Sünde? Also die sind da so richtig irgendwie schräg drauf gewesen. Und dann Paulus sagt, nee, Quatsch. Und wenn du verlobt bist, ja, und dein Verlangen nach ihr ist so stark, dass für dich heiraten in Frage kommt, dann heirate die Verlobte auch. Damals die Verlobung ist heute ungefähr das, wie was Freundschaft ist. Und bei dem Verlangen geht es hier tatsächlich um Sex. Und wenn wir mal die Volksbibel hier bemühen, was ich gerne mal tun würde, dann übersetzt der Übersetzer das so. Also wenn jemand glaubt, er sollte seine Verlobte besser heiraten, weil es ihm sonst schwerfallen würde, keinen Sex mit ihr zu haben, dann soll er das machen. Es ist okay. Also Paulus sagt, wenn du Sex haben willst, dann heirate. Sex gehört in die Ehe. Das ist jetzt der logische Rückschluss. Und eine Ehe ist schnell geschlossen. Kostet 40 bis 60 Euro beim Standesamt. Ja, das geht wirklich ganz schnell. Viele warten, ja, sie brauchen erst das Geld, sie wollen die große kirchliche Hochzeit. Ist doch in Ordnung. Kannst du auch noch 3 Jahre später machen, nach dem Standesamt. Geht bei uns auch. Ja, kann man trennen und so weiter. Also eine Ehe ist eigentlich nicht das Problem. Natürlich muss man sich überlegen, ob man heiratet. Aber meistens trägt die Länge der Last, gerade in unserer Gesellschaft, wo man so lange wartet von Freundschaft bis Ehe. Naja, und wenn man jetzt doch mal aus Versehen vor der Ehe, wenn einem die Sicherungen durchgebrannt sind, wenn es mal schiefgegangen ist, ja meine Güte, dann ist es halt passiert. Ja, so what? Ja, wir sind doch alle nur Menschen. Dann haben wir gesündigt, Gott vergibt uns, seine Gnade ist größer. Wo ist das Problem? Was allerdings schwierig ist, wenn man sagt, naja, dann, ja, dann können wir ja jetzt. Das macht man, wenn man hingefallen ist, man steht auf, man justiert sich neu, man richtet sich neu aus. Und so würde man das in der Frage auch machen. Da ist man hingefallen, ja, die Sicherungen sind durchgebrannt, war cool, ne, man weiß, soll man eigentlich nicht. Naja gut, dann versucht man weiterhin wieder keusch zu leben. Von daher lassen sich dann auch Fragen beantworten. Soll man zusammen als unverheiratetes Paar in den Urlaub fahren? Ja, mit getrennten Zimmern vielleicht. Ne, vielleicht auch nicht. Ist das förderlich für eure Beziehung oder ist es nicht förderlich? Bist du Mitarbeiter in der Gemeinde? Bist du Vorbild? Macht das Sinn, als Vorbild sowas zu tun? Soll man unverheiratet zusammenziehen? Nein, sollte man nicht. Natürlich nicht. Ja, man ist ja unverheiratet. Man soll sich das Ja-Wort geben, ein Statement abgeben, sich zueinander bekennen, ne? Ein klares Wort geben, ein Versprechen geben, sich binden. Das ist doch viel mehr wert, als einfach nur so zusammenzuleben. Zusammenleben ist einfach, kostet ja nichts. Ja, verpflichtet mich auch zu nichts. Ein Statement, ein Ja-Wort, das ist Heiratslevel, Leute. Ja, da geht was. Da hast du dich aber mal weit aus dem Fenster gehangen, nämlich für den Rest deines Lebens. Das muss man wollen. Ist doch logisch, ja. Aber das will Gott zum Thema Ehe. Und Ehe ist immer irgendwie definiert in einer Gesellschaft. Bei uns vom Standesamt oder vor der Kirche. Früher waren es die Eltern, die getraut haben. Es gibt immer einen festen Punkt, wo man sagt, das ist Ehe und das ist keine Ehe. Ne? Und das ist heute auch noch so. So, ich muss Gas geben. Wie gestaltet man jetzt eine Freundschaft? Indem man sie genießt. Das macht jeder anders. Auf jeden Fall sollte man sie genießen. Freundschaft ist eine einmalige Zeit. Wirklich, eine einmalige Zeit. Ich weiß das, weil ich bin jetzt verheiratet. Die ist auch cool. Verheiratet ist noch besser. Aber Freundschaft war auch schon gut. Salomo. Ja, Hohelied. Das Lied für befreundete Paare. Deine Quelle sei gesegnet. Erfreue dich an der Frau deiner Jugend. Die liebliche Hirschkuh und anmutige Gemse. Ihre Brüste sollen dich berauschen. Jederzeit in ihrer Liebe sollst du taumeln. Immer da. Bibel, ja, Gottes Wort. Warum solltest du, mein Sohn, an einer Fremden taumeln und an dem Busen einer anderen umarmen? Bist du bekloppt oder was? Ja, warum solltest du das machen? Denn vor den Augen des Herrn liegen eines jeden Wege und auf alle seinen Bahnen gibt er Acht. Hoffentlich waren die verheiratet, als er das geschrieben hat. Wahrscheinlich waren sie es aber nicht. Denn er schreibt ja an seine Braut, an seine Freundin. Manche Ausleger sagen, damit ist sogar die Gemeinde gemeint, wenn man typologisch auslegt, aber das ist ein anderes Thema. Solche Komplimente würde ich meiner Frau heute auch nicht mehr machen. Das klappt, glaube ich, nicht. Ja, liebliche Hirschkuh und so, das ist vielleicht nicht so, ne. Ich will nur deutlich machen, genieße deine Freundschaft, ne. Wir haben das gemacht, wir sind ins Kino gefahren, ja. Um 8 Uhr die Vorstellung, um 23 Uhr die Vorstellung, Samstag auch nochmal. Wir haben ohne Ende Kanaster gespielt, macht man heute auch nicht mehr. Wir haben uns mit Freunden getroffen, meine Verwandten in Wien besucht, das Leben genossen, irgendwann Verlobung gefeiert, die Hochzeit vorbereitet. War eine tolle Zeit, genießt das. Und manchmal merkt man auch, es passt nicht. Da muss man auch den Mut haben, eine Freundschaft zu beenden, aber sauber. Bitte verletzt euch nicht. Beendet sauber, soweit es geht. Ihr seid ja noch nicht verheiratet. Aber macht einen Schnitt, das kann passieren. Ist doch nicht das Ding. Ich weiß, ich konnte vieles nur anreißen. Ich weiß auch, dass ich mit der Beantwortung meiner Fragen meine Sicht wiedergegeben habe. Ich hoffe, ich konnte sie biblisch begründen. Wir haben diese Predigt nicht als Gemeindeleitung vorher durchgesprochen. Trotzdem würde ich sagen, dass in den meisten Punkten, vielleicht nicht in allen, aber in den meisten Punkten da Einigkeit herrscht. Aber ich kann leider nicht sagen, dass viele Christen meine Meinung teilen. Ich habe den Eindruck, dass ganz viele Christen, auch Kirchen, in sexualethischen Fragen tatsächlich vom Weg abgekommen sind. Und ich habe auch den Eindruck, die katholische Kirche steht uns als Freikirche näher in sexualethischen Fragen als unsere evangelischen Mitkirchen. Und ich kann auch nicht sagen, dass alle Freikirchen so denken, wie wir denken. Kann ich auch nicht sagen. Ich kann nur quasi für mich, für uns in Anführungsstrichen sprechen. Wir leben in einem freien Land, du musst dir deine eigene Meinung bilden. Und das darfst du auch in dieser Frage. Wenn du Teil unserer Gemeinschaft bist, dann musst du dir gefallen lassen, wenn wir dich gemäß unserer Bibelerkenntnis ab und zu auf Dinge hinweisen, die viele ganz anders sehen. Früher, da wurde man bei sexuellem Fehlverhalten sofort aus der Gemeinde rausgeworfen. Diese Zeiten sind vorbei, weil man weiß, Mensch, wir sind alle Sünder. Wir sind alle Sünder. Es geht nicht um Perfektion in einer Gemeinde. Es geht aber auch nicht, dass eine Gemeinde Sünde für Nichtsünde erklärt. Das geht auch nicht. Und deswegen müssen wir diese Spannung aushalten, die das praktische Leben bringt und die die Lehre, die Bibel bringt. Und wir müssen diese Spannung immer wieder synchronisieren und sicherlich gibt es da auch Grenzen. Und wenn du von jemandem weißt unter uns, der anders lebt, dann weise ihn doch freundlich darauf hin. Oder bete für ihn, nimm ihn ins Gebet, ja? Und denk an deinen Bruder und deine Schwester. Es ist relativ einfach, über dieses Thema eine Predigt zu halten. Man muss sich nur trauen, Unpopuläres zu sagen, aber das geht. Nicht einfach dagegen ist das zu leben, was ich gesagt habe. Das ist nicht einfach. Im Alltag kann es lange dauern, den richtigen Partner zu finden. Es ist schwer, wenn man sich in den falschen Partner verliebt, da zu stoppen und richtig zu handeln. Es ist schwierig, das Feuer der Sexualität zu zügeln. Das ist eine Herausforderung. Und eine Freundschaft muss auch erstmal gestaltet werden. Aber Leute, wir sehnen uns nach guten Beziehungen. Gute Beziehungen sind uns alle wichtig und das hat Salomo schon richtig erkannt. Das kann man sich nicht erklären. Das ist so. Deswegen zum Schluss, zum Nachdenken, auch zur Reflexion, nochmal zusammenfassen. Eine gute Beziehung, die strahlt auf andere ab. Du bist ein inspirierendes Vorbild, wenn du eine gute Beziehung lebst. Als Freund, als befreundetes Pärchen, als Verlobte oder auch als Ehepartner. Eine gute Beziehung bringt gute Kinder hervor, sie ist nachhaltig, sie prägt die nächste Generation. Man sagt, deinen Partner zu lieben, das ist mit das Beste, was du deinen Kindern antun kannst. Im Glauben erzogene Kinder prägen wiederum ihre Kinder. Sie ehren dich als Eltern ein Leben lang. Eine gute Beziehung lässt Gottes Ursprungsgedanken zu Liebe und Sexualität aufleuchten und weist auf das kommende Reich Gottes hin. Das ist die theologische Begründung, die von der Schöpfung her kommt und von der Heilsgeschichte. Aber auch eine gescheiterte Beziehung kann Gottes Gnade groß machen. Das ist wichtig. Ja, eine gescheiterte Beziehung kann Gottes Gnade groß machen. Gott ermöglicht einen Neuanfang. Wieder von vorne geht's unter uns. Ich habe mir gedacht, wie können wir jetzt so ein bisschen reflektieren und habe dazu in die Trickkiste gegriffen, und zwar in die 80er. Ich bin mal in die 80er gegangen, als ich jugendlich war. Da gab es damals einen Hit in den christlichen Jugendgruppen und der wurde dann auch Hochzeiten aufgeführt. Das ist eine Ode an die Partnerschaft. Und damals habe ich das auf Kassette gehört. Ja, das waren die Jungs, die waren damals ganz in, Arno und Andreas hießen die. Die sind übrigens heterosexuell, also nicht homosexuell. Ne? Die haben ein Lied geschrieben, das heißt Liebeslied. Das gab es damals auf Kassette, ne? Falls ihr das noch kennt. Ja, das hat man im Walkman gehört und so weiter. Und das Liebeslied heißt Wie ein seltener Stein. Das ist gecovert worden 2009 von Johannes Falk. Und das hören wir uns jetzt mal an. Und dabei bringe ich einfach noch mal diese Folie hier zur Reflexion. Und das Lied ist 2009 gecovert worden und dann haben die das Lied nochmal um 2 Strophen erweitert, sodass das mittlerweile auch auf Silberhochzeiten gespielt werden kann. Also es ist auch etwas für Leute, die 25 Jahre verheiratet sind. Amen.
Sie hörten einen Predigt-Podcast der EFG Wiedenest. Weitere Predigten, Informationen zu Jesus Christus und zu unserer Gemeinde gibt es unter www.efg-wiedenest.de.